Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Ist Ihnen denn auch schon aufgefallen, wie viele Filme und Serien derzeit bevölkert werden von Physikern und Naturwissenschaftlern? Spätestens seitdem hier?
Dieses Risiko liegt bei nahezu null.
Nahezu null?
Was erwarten Sie von der bloßen Theorie?
Null.
Seit Oppenheimer knapp 1 Milliarde Menschen vor die Leinwände gelockt hat, kann man wirklich von einem Erfolgstrend sprechen. Aber diese neuen Filmhelden interessieren sich weniger fürs Fitnessstudio, sondern viel mehr für die Weltformel, für die Atomspaltung und lange komplizierte Zahlenreihen. So sieht es auch aus im erstaunlich kreativen deutschen Kinofilm Die Theorie von allem, der jetzt in unseren Kinos ist. Gleich sprechen wir mit dem Regisseur über die Faszination des Kinos an Multiversen und skifahrenden Physikern. Dann geht es weiter mit mehr Film im Radio, unter anderem ein Bericht von den Filmtagen in Hof. Und wir stellen die letzte Staffel von Lars von Triers Kultserie Geister vor.
Ihr Doktorvater und ich haben gemeinsam unter Heisenberg gedient in Leipzig. Seid ihr etwa auch unterwegs in die Schweizer Berge?
Ja, ich bin aber gar nicht eingeladen. Ich bin nur mit, sozusagen. Ja.
Herr Leinert arbeitet an seiner Dissertation seit fast 2 Jahren, mehr oder minder erfolglos.
Ein Schüler ist immer nur so gut wie sein Lehrer. Wenn Sie ein paar neue Augen brauchen, Herr Leinert.
Was er mit Sicherheit nicht braucht, ist noch mehr spekulativer Quatsch.
Ah ja.
Eine Zugfahrt in die Schweizer Berge haben wir gerade gehört. Der junge Physikdoktorand Johannes, der sitzt schon lange an seiner Doktorarbeit. Eine Theorie von allem, könnte man sagen. Seinem strengen Doktorvater, wie gerade gehört, passt das gar nicht. Zu verträumt, zu fantasievoll. Bei einem Physikerkongress in den Bergen wollen deshalb alle auf andere Gedanken kommen. Doch kaum sind alle angekommen in diesem großen Grand Hotel, passieren sehr seltsame Dinge. Menschen sterben und dann tauchen sie wieder lebend auf. Eine geheimnisvolle Klavierspielerin verdreht Johannes den Kopf. Ein iranischer Spion schleicht durch die Gänge des Hotels. Und dann gibt es noch dieses seltsame, tiefe Brummen, das aus den Bergen zu kommen scheint. Das alles passt in einen Film und ist die Welt, die Regisseur Tim Kröger in seinem Film Die Theorie von allem entwirft. Ein schwarz-weißes Filmpastiche, wunderbar besetzt übrigens mit Johannes Bülow und Hans Zischler in den Hauptrollen. Ein Film, der sehr mit dieser sehr modernen Multiversumstheorie spielt und dennoch ganz bewusst auch sehr deutsche Geschichte und auch das deutsche Kino verhandelt. Regisseur Tim Kröger hat mich diese Woche zum Gespräch besucht, um über seinen gefeierten Film zu sprechen.
Dann begrüße ich den Regisseur des Films Die Theorie von allem, Tim Kröger. Hallo, herzlich willkommen.
Moin, moin.
Also die Physiker oder auch der Physiker als Figur ist ja gerade auf der Leinwand sehr populär, allein durch Oppenheimer mehrere Millionen Menschen ins Kino gelockt, aber auch im Fernsehen von der Big Bang Theory über Serien wie Der Schwarm. Überall sind diese Physiker auf unseren Bildschirmen und Leinwänden. Wieso bevölkern gerade diese Naturwissenschaftler das Kino, das Fernsehen?
Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Also erstmal ist es natürlich toll, dass wir jetzt hier als deutscher Schwarz-Weiß-Film von Oppenheimer flankiert werden. Ein großer Kinoerfolg und auch kein schlechter Film. Das Lustige ist ja, dass wir in Zeiten leben, wo das Anti-Wissenschaftliche wieder an Land gewinnt. Deswegen weiß ich nicht, warum die Filme sich mehr aufs Wissenschaftliche versteifen. Unser Film, Die Theorie von allem, ist, glaube ich, in der Mitte, was Wissenschaftlichkeit versus Esoterik angeht. Und das ist das Spannende daran.
Aber ist schon flankiert von so einer Faszination erstmal fürs Rationale, das dann ins Irrationale kippt. Und man weiß ja, Sie wollten eigentlich Mathematik studieren, bevor Sie Regisseur geworden sind. Also inwiefern ist das bei Ihnen auch vorhanden, diese Faszination am rationalen Denken erstmal?
Ich glaube, der rationale Diskurs und der wissenschaftliche Diskurs ist das große Erbe der Aufklärung. Muss man jetzt nicht viel tiefer gehen, aber wenn Europa ein Gutes hervorgebracht hat, dann diese Art zu denken. Also die wissenschaftliche Disziplin ist eine ganz, ganz tolle Idee. Und es würde auch anderen Disziplinen wie der Politik gut anstehen, Diskurs in dem Maße zuzulassen, wie es in der Wissenschaft passiert. Im Film ist es natürlich ein bisschen was anderes.
Ja, genau. Wie ist das denn? Inwiefern hilft denn so eine Faszination am Rational beim Filmemachen? Oder machen wir es doch konkret? Inwiefern hat das jetzt beim Schreiben eines Drehbuchs wie für den Film Theorie von allem geholfen?
Der Film handelt ja implizit und explizit von der Frage nach Inspiration und Schicksal irgendwie auch. Wir haben einen jungen Physiker, Johannes, der behauptet ernsthaft, seine Formeln und seine Doktorarbeit irgendwie geträumt zu haben. Er habe sie bloß noch nicht fertigstellen können. Er hat auch einen Doktorvater, gespielt von Hans Tischler, der ihn da zu Recht immer rügt und sagt, sei still und rechne. Reiß dich zusammen, es geht nicht um Eingebung, sondern es geht um Arbeit. Gleichzeitig gibt es eine andere Vaterfigur, Blumberg, die unserem Johannes eher geneigt ist zu glauben. Und ich würde sagen, diese Ratio versus Mystik-Spannung erzieht sich über alle Ebenen durch den ganzen Film.
Das klingt jetzt im ersten Moment wie ein Kammerspiel, aber sie verlegen ja diese Handlung, diesen, sagen wir mal, intellektuellen Streit zwischen den Physikern in einen ganz konkreten Ort, Anfang der 60er Jahre in die Schweizer Alpen. Wieso gerade dieser Ort?
Das fühlte sich richtig an. Ich glaube, es kam durch Zauberberg, Dürrenmatt. Dann hatte ich den Titel im Kopf, die Theorie von allem. Wir wissen, dass die Weltformel noch nicht gefunden wurde und wahrscheinlich nie gefunden wird. Deswegen ist das ein guter Titel. Ich wollte skifahrende Physiker sehen. Vielleicht habe ich an Drei Männer im Schnee gedacht. Vielleicht an Edgar Wallace Filme. Vielleicht an Helmut Keutner. Dann an Hitchcock und Lynch und noch ganz andere Dinge. Und es war irgendwie nur klar, es gibt da dieses Schweizer Berghotel und darunter ein dunkles Mysterium, das es noch zu ergründen galt. Und da hat mir mein Drehbuchautor Roderick Warich dabei auch über Jahre geholfen. Er hat diesen Plot erfunden, der auf meiner Idee basiert.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja, als wäre diese Idee auch im Traum entstanden, so wie Johannes zu seiner Theorie letztendlich gekommen ist.
Ja, ich neige tatsächlich auch dazu, mich dann in so Ideen zu vernarren. Ich glaube nicht, dass Menschen selber Ideen haben, sondern die kommen irgendwie zu einem. Da soll man sich nicht was drauf einbilden. Gleichzeitig ist das natürlich ein esoterisches Konzept. Man braucht irgendwie sowas wie das kollektive Unbewusste, damit das funktioniert. Alan Moore redet da ganz schön drüber, der Graphic Novel Autor. Mein Drehbuchautor Roderick sieht das eher skeptisch und das war eine gute Rolle, weil er konnte das ganz gut ausbalancieren. Und wie mein Doktorvater im Film konnte er dann sagen, sei still und schreib.
Ja, das finde ich ganz interessant. Wir sollten vielleicht über das Verhältnis der beiden sprechen. Also dass Johannes, der forscht, ich fasse es mal banal zusammen, zu Multiversen und sein Doktorvater, mit dem er da zu diesem Kongress fährt, sieht das alles sehr skeptisch. Professor Straten, der ist so ein, ja, letztendlich ein Physiker alter Schule, würde man sagen. Was ist das für ein Verhältnis und vor allem, wie fängt es an, sich zu ändern in dem Moment, wenn die beiden in der Schweiz ankommen, in diesem Hotel?
Naja, Straten kriegt ja zum ersten, oder naja, nicht zum ersten Mal, aber er kriegt einen neuen Entwurf von Johannes' Arbeit in so einer Kladde zusammengeschmierter vorgestellt und er kann damit überhaupt nichts anfangen. Für ihn ist das mathematische Esoterik. Diese Stratenfigur ist ein Skeptiker und auch ein Pragmatiker. Die Physikgeschichte ist auch voll von solchen Leuten, weil wenn man eine Doktorarbeit schreibt, geht es nicht unbedingt um metaphysische oder fantastische Ideen, sondern darum, in seinem Leben ein bisschen Karriere zu machen. Er ist eher so ein Mensch. Die großen Fragen haben ihn wahrscheinlich nur früh interessiert, wenn überhaupt. Und wir haben seinen Gegenspieler Blumberg, ist eher dionysisch, was das angeht. Nicht nur dem Alkohol, sondern auch den großen Fragen sehr zugeneigt. Und Johannes findet sich wie der klassische Bildungsreisende, vielleicht auch ein bisschen wie im Zauberberg, zwischen diesen beiden Antipoden wieder. Und es ist natürlich aber schon klar, wohin er geht, nämlich zu dem Menschen, der ihm eigentlich glauben will. Nun kommt der aber tragischerweise ums Leben. Und scheint auch sonst nicht allzu vertrauenswürdig zu sein.
Der Unschuldige, der in so eine Art von Verschwörungstheorie gerät, das ist ein Handlungsstrang, eine Idee, die Alfred Hitchcock vor allem populär gemacht hat. Und Sie haben ja schon erwähnt, dass man an vieles denkt, wenn man Ihren Film sieht. Inwiefern ist Ihr Film getränkt von Filmgeschichte?
Total. Ich konnte mir das aber nicht anders vorstellen. Ich glaube, es kam mit der Idee mitgeliefert, so wie der Schwarz-Weiß-Bilder klar waren. War klar, dass diese Ästhetik so ein Amalgam von halb erinnerten Kinoerinnerungen und Schichten so übereinander ist. Und manchmal stürzt das wie so eine Lawine über einen rein, manchmal zeigt das so richtig auf einen mit einem bewussten Zitat, aber es ging eigentlich nie darum, dass das so ein cinephiles Ratespiel ist, wo nur Leute, die den Filmkanon kennen, sich da auskennen und sagen, ha, das habe ich jetzt erkannt, sondern ging um so eine Grundierung und um eine basale Kinovertrautheit, weil der Film uns in eine sehr fremde Realität entführt, aber dafür war es wichtig, dass die Welt, die wir zunächst betreten, uns merkwürdig vertraut erscheint.
Das Interessante ist ja, dass sie dennoch sehr hemmungslos inszenieren. Also ich muss sagen, ich habe selten einen Film gerade aus Deutschland gesehen, der wirklich fast alles macht mit der Kamera, was man machen kann. Also es gibt Kreisblenden, Schwenks, Zoom, Close-Ups. alles, was das Kino kann, darauf stürzen sie sich quasi. Hatten Sie denn nicht auch manchmal so das Gefühl, ich muss mich bremsen, oder ist diese Hemmungslosigkeit auch Teil des Films, des Filmkonzepts?
Ich glaube, das ist Teil der Unterhaltung, und der Film funktioniert nicht nur auf Plot-Ebene, sondern auch als ästhetische Erfahrung. Das meine ich aber, man muss nicht den Filmkanon kennen, man muss nicht cinephil sein, aber ich glaube, man spürt, und das ging auch den Förderinstituten so, die ja nicht nur von cinephilen Menschen besetzt sind, die konnten sich sofort was darunter vorstellen. Das ist ein Spiel mit den Genres, das sie ernst nimmt und gleichzeitig unterwandert. Und dazu gehört natürlich auch, dazu gehören Formsignale wie die genannten Kreisblenden, die wir als Trash verstehen. Wir kennen das aus Flash Gordon oder vielleicht aus Star Wars Filmen. Und es hat eigentlich in einem europäischen Arthouse-Film nichts zu suchen.
Und auch die Musik, nicht wahr? Die ist auch sehr breit, sehr fett, sehr hemmungslos letztendlich, wie sie eingesetzt wird.
Mhm. Die kann man ganz gut auf so einen Begriff runterbringen oder auf einen Namen, der wäre Bernard Herrmann, der Haus- und Hofkomponist von Hitchcock, aber auch von Twilight Zone, wenn das noch bekannt ist. Aber da gibt es auch andere Einflüsse, von Ligeti, Xenakis, Mahler bis zu John Williams, den ich mit meinem Filmkomponisten Diego Ramos Rodriguez auch studiert habe über ein paar Jahre. Und ich wollte dieses Überkandidelte, dieses spätromantisch laute, pathetische und so eine Musik, die sich manchmal, so laut sie ist, fast abzuspreizen scheint von den Bildern. Und das ergibt dann in Summe einen Film, der ostentativ so daherkommt, als wäre er wirklich vielleicht aus den 50er Jahren. Aber wir wissen ja es von heute, und da passieren interessante Schwingungen zwischen dem Film, der Musik, den Bildern und dem Zuschauer.
Sie sind sehr fasziniert von der Romantik. Sie haben gerade Spätromantik selber gesagt. Ich erinnere mich an unser Gespräch zu Ihrem letzten Film Zerrumpelt Herz vor ein paar Jahren. Da ging es ja auch um Menschen im Wald. Der Wald ist auch so ein Ort der Romantik des 19. Jahrhunderts. Die Berge jetzt in Ihrem neuen Film auch. Was ist es an der Romantik, dieser 19. Jahrhundert-Romantik, die Sie so fasziniert?
Ich weiß nicht, was das ist. Also ich meine das, glaube ich, nicht reaktionär. Wir versuchen ja etwas Neues damit zu machen. Ich habe natürlich ein Interesse an der, sage ich mal, auch spezifisch deutschen Vergangenheit, weil Deutschland war mal philosophisch gesehen, und wir müssen ja von Physik nicht reden, weltführend und ein Inspirationsland. Und das hat spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg ein Ende genommen.
Damit wären wir bei einem der wichtigsten Themen des Films, lustigerweise, denn die Theorie von allem behandelt auch zentral, wenn man so will, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges. Nicht ohne Grund, dachte ich mir, sind wir in den 60er Jahren. Ja? Da sitzen ja noch die Nazis an den wichtigen Positionen, und die Nachgeborenen wie Johannes werden irgendwie von denen noch klein gehalten. Und dann dachte ich mir, der wahre Horror, der sich in ihrem dann doch unheimlichen Film zeigt, oder auch vielleicht die größte Verschwörung, das ist die Verdrängung einer ganz konkreten Geschichte, die konkrete Geschichte Deutschlands.
Mhm. Ich glaube, bei aller Fantastik war mir auch wichtig, dass wir nicht so Fantasiefehler begehen. Ich habe oft bei historischen, gerade Fernsehproduktionen, das Gefühl, wenn es um die deutsche Vergangenheit geht, wird da immer ein ganz präsent, ein gegenwärtiger Blick auf die Figuren gesetzt, der sich nicht mit dem verträgt, was ich glaube zu wissen über die Vergangenheit, wie meine Familie zum Beispiel berichtet hat, wie man aus Büchern lesen kann, wie man aus Dokumentationen vielleicht weiß. Und der Film, bei aller Fantastik, versucht er da die Psychologie dieser Figuren und ihren Verdrängungsmechanismus ernst zu nehmen, auch wenn das natürlich nur angespielt werden kann. Aber es gehört zum Film Noir, wie im Amerikanischen werden quasi unverdaute Geister des Zweiten Weltkriegs verarbeitet, so muss das hier auch in Deutschland für die deutschen Figuren in den Schweizer Bergen passieren.
Johannes sieht da eine Klavierspielerin, eine Pianistin, die ihn erscheint, in die er sich natürlich verliebt. Das ist eine Figur, die ihn ja quasi in diesen Strom der Zeit, der Vergangenheit reinzieht, würde ich sagen. Inwiefern ist dadurch vielleicht auch ein Blick auf die Art und Weise, wie man deutsche Geschichte erzählen kann, das ist ja, glaube ich, so die Idee dahinter, die Theorie von allem auch eine Art filmischer Exorzismus, also ein Versuch, mit diesen Geistern eben umzugehen, die diese Geschichte erzeugt hat?
Das ist das ganz bestimmt, aber ich habe da noch gar nicht so bewusst drüber nachgedacht. Es ist mir aus irgendeinem Grund wichtig, obwohl es mich persönlich gar nicht belastet offensichtlich. Ich habe in dieser Zeit nicht gelebt.
Ja, aber die Art und Weise, wie das Kino, haben Sie ja gerade gesagt, davon erzählt und welche Bilder es dafür findet. Es gibt ja auch falsche Bilder, es gibt ja auch Geisterbilder, nicht wahr? Und ich hatte das Gefühl, dass gerade das letzte Drittel, wenn eine Art Off-Kommentar einsetzt im Film, dass man da einmal die Räucherstäbchen fast schon anzündet im übertragenen Sinne und sagt so, nee, jetzt vertreiben wir diese Geister und legen den Blick frei.
Ja, das ist dann wirklich auch das hoffentlich Ekstatische am Ende. Ich glaube, für viele Leute, die zum ersten Mal in den Film gehen, wird dieses Ende sie an einen Ort führen, den sie überhaupt nicht erwarten. Also zumindest emotional wird man an einen Ort geführt. Und es gibt Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat, sage ich mal so. Und ich glaube aber gerade das ist das Tolle an dem Film, dass er sich an der Stelle aufschwingt in etwas Tragikomisches, was wirklich mit unser aller Vergangenheit und auch Gegenwart zu tun hat.
Sie zeigen ja auch dadurch auch ein Bewusstsein für die deutsche Filmgeschichte. Das zeigt sich an der Besetzung. Ich meine, Hans Zischler, der steht für eine gewisse Tradition des deutschen Kinos. Und daneben taucht plötzlich David Bennett auf, der Oskar Mazzerath aus Schlöndorffs Blechtrommel. Das ist ja auch eine ganz bewusste Setzung durch die Besetzung des Films.
Ja, und ich bin total glücklich darüber. Nichtsdestotrotz haben wir die beiden nicht besetzt des filmhistorischen Edelrosts wegen oder wegen der Konnotation, die sie mitbringen. Über die bin ich sehr glücklich, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber ich habe sie als Menschen gewollt, die dann doch in diese comicartigen Schablonenfiguren passen mussten. Aber das ist ein bisschen der Widersinn an diesem Film. Man könnte sagen, er ist kein richtiger Schauspielfilm, weil die Figuren alles sehr zerebrale, denkende Figuren sind. Es gibt nur eine Figur, die so ein bisschen schwingen darf. Aber ich wollte, dass alle echte Menschen sind, mit denen ich mich auch gut verstehen kann.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie generös der Film auch gestaltet ist, wie viel Filmgeschichte er reinlässt. Er lässt sogar einen anderen Regisseur noch mit rein, nicht wahr? Dominik Graf, der als Overvoice-Sprecher das letzte Drittel des Films nochmal in einen anderen Kontext setzt.
Ja, das letzte Viertel würde ich sagen.
Ja.
Ich war mir auch zuerst unsicher, ob das überhaupt zulässig ist, einen anderen Regisseur zu fragen. Aber Dominik ist ja nun mal auch Hörbuchsprecher. Er hat Imperium von Christian Krach gesprochen. Und neben seinen eigenen Dokumentarfilmen, die er gesprochen hat, halte ich ihn für einen der besten Sprecher Deutschlands, wenn nicht den besten Sprecher. Und deswegen hatten wir die Frechheit, ihn einfach zu fragen. Er hat dann den Film gesehen, wir haben 10 Minuten telefoniert, er wollte es eigentlich nicht machen, aber ich glaube, er wollte es schon machen, sonst hätte ich ihn nicht erwischt dabei. Und dann haben wir in einer Windeseile, das habe ich noch nie erlebt in Arbeit mit Schauspielern oder Sprechern, ich glaube, wer war nach 45 Minuten mit der Aufnahme fertig von diesem Voice-Over, der ja doch recht umfangreich und schnell ist und gewisse Intonationsfeinheiten hat. Das war ganz fantastisch.
Wir haben schon über die Opulenz auch in der Inszenierung gesprochen, die sie auch übrigens beherrschen. Man muss das ja auch alles können. Ich war oft Kommentar, Schwarz-Weiß, Zooms und alles Mögliche. Ist das auch, dachte ich mir, eine Art von Film, der uns sagen möchte, ich vermisse das am deutschen Kino allgemein? Auch so eine Art von Wucht, Hemmungslosigkeit, alles, worüber wir schon gesprochen haben.
Ja, die Hemmungslosigkeit, vielleicht kann man das mal positiv formulieren, nicht immer nur reaktionär zurückschauend, aber es ist natürlich in der Filmgeschichte so, wenn man zurückschaut, entdeckt man interessantere Dinge als in der Gegenwart. In die Zukunft können wir nicht richtig schauen und die Gegenwart ist oft das, was wir gewohnt sind. Wenn man in die Vergangenheit der Filmgeschichte schaut, kann man Dinge wiederentdecken und auch natürlich gehört dazu diese Hemmungslosigkeit und die könnte uns nach vorne führen. Und ich kann das nicht zu Ende analysieren, aber ich glaube, die Behauptung, dass es einen solchen Film lange nicht in Deutschland gab, ist nicht zu verstiegen.
Das stimmt, natürlich. Seit Donnerstag kann man diesen Film sehen, Die Theorie von allem. Der Regisseur Tim Kröger war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
Merci.
Noch bis morgen laufen die 57. internationalen Hofer Filmtage mit vielen Premieren und Veranstaltungen rund um den jungen internationalen und nationalen Film. Und beim Blick im Programm ist mir aufgefallen, da ist die deutsche Premiere von Power of Love zu sehen gewesen von Regisseur Jonas Rothländer, den wir in dieser Sendung, glaube ich, schon mit all seinen Spielfilmen und Dokumentarfilmen immer wieder eingeladen haben, weil uns sehr gefällt, wie sich der einer an einem konkreten Thema immer wieder abarbeiten kann. Dieses Thema, das ist die widersprüchliche Dynamik zwischen Frau und Mann. Und das ist auch in Power of Love nicht anders. Da erzählt Jonas Rothländer die Geschichte von Robert, der für seine Freundin Sana extra aus Deutschland nach Helsinki in Finnland zieht. Doch in der Beziehung der beiden spielen sich sehr seltsame Dinge ab. Da gibt es eine Art von widersprüchlichen Rollenmodellen, die sie spielen. Und so wird der Sex und Begegnungen mit Freunden und Familie immer wieder zu Duellen von Dominanz und Unterwerfung, bis alles auf einem Sommerausflug eskaliert. Vor der Sendung konnte ich mit Jonas Rothländer über Power of Love sprechen und wollte wissen, wie er auf die Geschichte von Macht und Hierarchie gekommen ist.
Das ist eine etwas längere Geschichte. Also ich habe mich schon in meinen vorherigen Filmen Fado und auch Das starke Geschlecht mich immer schon ein Stück weit für Machtdynamiken in Beziehungen interessiert. Und ich hatte vor 7 Jahren gab es so die erste Idee für das Projekt Und ich hatte damals mich also auf privater Ebene sehr viel mit Gleichberechtigung in Beziehungen auseinandergesetzt und habe dann aber ein Zitat von einer Sexarbeiterin gelesen, einer Domina, die gesagt hat, sie glaubt, es gibt immer eine Machtdynamik in Beziehungen und es geht nicht ohne und auch Anziehung und Romantik und das wird es nicht ohne Machtdynamiken geben. Und das hat mich interessiert, weil meine Wahrnehmung war, okay, eigentlich versuchen wir gerade immer gleichberechtigter zu werden, aber funktioniert das überhaupt? Ist dieses Oben und Unten, Hochstatus, Tiefstatus, ist das nicht essentiell für eine Beziehung? Und dann bin ich nach Finnland gekommen und da gab es dann wie so zwei weitere Elemente, die dazu kamen. Bin damals aus privaten Gründen für die Liebe nach Finnland und habe dann eine Radio-Feature gemacht über Imported Husbands, also Männer, die für die Liebe nach Finnland gekommen sind. Und da gab es einen Protagonisten, der gesagt hat, was passieren kann in so einer Dynamik ist, dass du als Mann zum Kind deiner Partnerin wirst, weil sich die Machtverhältnisse so krass verschieben. Du hast keine Arbeit, du verdienst kein Geld, du sprichst die Sprache nicht, hast kein soziales Umfeld und es gibt ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Und das in Zusammenhang mit eher althergebrachten Rollenbildern von eben der Mann ist der Provider und so weiter und so fort, gibt es einen wahnsinnigen Shift. Und das waren so diese Kombination aus diesen Themen, die dazu geführt hat, diesen Film machen zu wollen.
Genau, und das fließt in die Geschichte von Robert und Sana. Das ist das Paar, mit dem wir durch diesen Film gehen. Und ich glaube, auch wenn es um die Dynamik zwischen den beiden geht, ist es, glaube ich, ganz gut, erstmal beide einzeln zu betrachten. Und fangen vielleicht bei Robert an, was ich fast schon die Frage anschließen würde, wie viel Jonas Rothländer ist in einem Robert? Er zieht ja für die Liebe nach Finnland, nach Helsinki, um genau zu sein. Was ist das für eine Figur zu Beginn des Films? Er wirkt da so total aufgelöst und so freudig in der Liebe zu Sarah.
Der ist erstmal sehr neugierig und eben, wie Sie sagen, sehr, sehr froh. Aber ich glaube, er ist auch sehr, sehr suchend und sehr, vielleicht auch ein Stück weit verloren. Die Figur ist jetzt gar nichts, also ich muss ehrlich sagen, ich identifiziere mich fast mehr mit der Figur von Sarah persönlich. Natürlich gibt es sozusagen diese Gemeinsamkeiten, dass er eben auch, wie ich damals für eine Beziehung in ein anderes Land gegangen bin. Ich glaube aber sozusagen, meine Erfahrungen waren anders als die von Robert. Aber er ist so, also er, ja, ist sehr offen und vielleicht auch ein bisschen naiv, was das angeht. Und eben sehr suchend.
Genau, und Sarah ist gar nicht naiv. Und sie umschwirrt von vornherein, fand ich, so eine gewisse Düsternis. Ja, das ist eine Frau, die auch sehr impulsiv sein kann. Man weiß gar nicht, woher das Ganze kommt. Also sie ist schon sehr mysteriös angelegt. Also so klarer, vielleicht überdeutlich naiv wie Robert, dass sie ist schon das Gegenteil.
Genau, also bei Sarah erfahren wir auch ein bisschen mehr über ihren Hintergrund und auch ihren familiären Hintergrund, bei Robert nicht. Und auch da gibt es eine Machtdynamik. Also Robert ist eher wie ein unbeschriebenes weißes Blatt, das da hinkommt. Und bei Sarah gibt es eine Familie, der wir auch begegnen, einer sehr präsenten Mutter, ja, wo vielleicht auch deutlich wird, wo so eine gewisse Düsternis herkommt. Und ich glaube, was für mich immer die essentielle Frage bei beiden war, auch im Zusammenhang mit Machtdynamiken, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir Machtspiele spielen? Also der Film überzeichnet das in gewisser Weise, aber ich glaube, diese Fragen, die begegnen uns jeden Tag. Also ob wir jetzt bei einer Dating-Plattform jemanden ghosten oder wenn es darum geht, wir räumen die Spülmaschine zu Hause aus. Wie kommt es dazu, dass ich mich so verunsichert fühle, dass ich mich über meinen Partner, meine Partnerin hinwegsetzen muss oder das Bedürfnis habe. Und ich glaube, diese Unsicherheit bei beiden Figuren, ja, die war uns irgendwie wichtig rauszuarbeiten. Da gibt es eben eine unterschiedliche Unsicherheit bei beiden.
Ja, die Frage ist, ob man in Mustern quasi als Objekt einer Dynamik handelt oder ob man bewusst aktiv handelt. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Film thematisiert, weil zwischen Sarah und Robert, da findet dieses Spiel statt. Wir haben das schon so häufig erwähnt. Ich glaube, wir müssen mal beschreiben, wie dieses Spiel aussieht. Das ist so ein Testen von Machtverhältnissen. Wenn er zu ihr sagt, reich mir mal das Bier, Baby, das spielt ja so diesen Macho. Das ist schon sehr unkonventionell, wie sich da das Machtverhältnis zwischen den beiden in diesem Spiel zeigt.
Was die Idee beim Buch war und für dieses Paar war, die sind sich dieser Machtdynamiken bewusst und die haben ein konstantes Spiel. Also das läuft im Alltäglichen ab, aber vor allem eben auch in ihrer Intimität, dass sie ständig dieser Macht, also dieses Hoch- und Tiefstatus bewusst sind und den da bewusst damit spielen. Vor anderen damit spielen, vor Freundinnen und Freunden, den Eltern, aber auch einfach für sich, dass sie sozusagen eine gewisse Spannung und einen Kick daraus kriegen, ständig diese, eben aber im Wechsel, also halt mal ist sie sehr dominant, mal ist er sehr dominant und eben auch gerade diese, damit auch diese Rollenbilder ein Stück weit zu hinterfragen.
Aber es scheint ja auch Teil eines gewissen sexuellen Spiels zu sein. Also es gibt ja auch so unterschiedliche Ideen aus der BDSM-Szene. Es geht ganz stark um diese Fesselpraktik Shibari. Wieso war Ihnen das wichtig, dass man diese Spieldynamik in dieser Beziehung auch auf das Sexuelle dann ganz konkret zeigen kann?
Mir war das wichtig, weil wahrscheinlich ausgehend von diesem Zitat mit der Sexarbeiterin, dass es eben gerade in der Intimität und beim Sex, dass das eine eigener roter Faden in der Geschichte bekommt, wo wir auch merken, es gibt den Alltag und dann gibt es die Intimität und da werden in der Intimität werden Konflikte aus dem Alltag auch verhandelt. Wie, also, und andersrum. Also, und das ist wirklich wie so ein roter Faden, dass die Intimität nicht einfach nur eine Darstellung von Nacktheit und Sex und Heititei ist, sondern da werden wirklich elementare Konflikte verhandelt. Ist wie eine eigene Form der Kommunikation. Und das war von Anfang an, es war schon im Drehbuch, und hat das eben auch während der Produktion sehr viel Raum und Zeit und Gedanken von allen Gewerken beansprucht.
Sie sagen Kommunikation. Es ist ja interessant, ob man sich dadurch wirklich mitteilt. Ich hatte eher das Gefühl, dass gerade diese sehr körperliche Auslebung dieses Dominanzverhältnisses, des Machtspiels, das dann wechselt, dass das bei Robert und Sarah ja eher gegenteilig ist, ein Verstecken hinter Dingen. Also es ist diese Körperlichkeit, hinter der man Dinge, Ängste verstecken kann, vor denen man vielleicht wegläuft.
Absolut, gut beobachtet, aber ich glaube trotzdem, also dadurch wird ja, teilen sie ja trotzdem, also versuchen sie ja einen Kanal zu finden, auch eben diese Ängste loszuwerden. Und es wird halt im Laufe des Films, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, kippt es dann halt auch irgendwann, also wo das dann nicht mehr funktioniert.
Genau, es funktioniert dann nicht mehr in dem Moment, wo die beiden Sommerurlaub machen wollen, also quasi fliehen wollen aus der Umgebung und man kann aber nie vor sich selber fliehen, also die Probleme reisen ja meistens mit. Und sie reisen ans finnische Archipel und ich dachte mir, das ist auch ein Moment, wo im Film die Landschaft so ein bisschen auch eine Art Dominanz übernimmt über die beiden. Was ist das für eine Landschaft? Was ist das für ein Ort, an dem die Geschichte dann spielt?
Ja, da kann ich vielleicht auch erstmal erzählen, als ich damals in Finnland war und dann einen Sommer auf einer wirklich einsamen Insel da im finnischen Archipel verbracht habe und dann auch klar wurde, okay, für mich klar wurde, diese Landschaft muss in diesen Film rein, weil für mich als Deutschen, der diese Form von, ich nenne es mal Wildnis, gar nicht kennt, also weil ich war da auf einer einsamen Insel mitten in der Ostsee und es gab halt nichts und niemanden um uns herum, so. Und dieses Gefühl ist einerseits total aufregend und beglückend, aber für mich auch beängstigend gewesen, weil ich das nicht kenne. Ich glaube, für Menschen in Finnland ist das viel alltäglicher und die haben auch wachsen auch ganz anders mit auf. Aber ich fand das spannend, was das auch nochmal mit so einem Paar macht, die aus der Stadt kommen, wo auf einmal dann auch wieder, wo es mit der Natur, aber auch dann gleichzeitig wie mit so einem archaischen Rollenverständnis konfrontiert werden. Also wo auch dann nochmal sozusagen die Stereotypen, Rollenbilder von Mann und Frau anders sich darstellen und wo Robert, der eben städtischer sozialisiert ist, gar nicht weiß, wie er da sich in der Natur zurechtfinden soll und das wiederum an seinem ohnehin schon angeknacksten Selbstwertgefühl nagt. Und die Natur wird halt, ja, wird so ein, war für uns immer ständig so ein Gegenstück. Also auch die Natur, im ganzen Film geht es um Machtdynamiken, ob zwischen dem Paar, zwischen den Eltern, den Freunden und den Freundinnen und auch mit der Natur. Also es ist so, es geht die ganze Zeit um Spannung, die wir versuchen zu verhandeln.
Wenn der Film ein Versuch war, zu erfahren, ob es so etwas gibt wie eine hierarchielose Beziehung, muss man am Ende sagen, hatte die Sexarbeiterin aus der Recherche recht, dass es dann immer ein Machtgefälle gibt?
Ich glaube, dass es immer ein Machtgefälle gibt. Und das ist, und ich glaube, die wichtige Frage ist, wie gehen wir damit um? Das war für mich so interessant. Wir reden im Moment so viel über auch strukturelle Macht und dann aber zu gucken, wo passiert es im ganz Kleinen, in der Kernzelle, wie auch immer du das nennen willst, sondern aber zu merken, dass es immer eine Machtdynamik gibt. Mit Sex, ohne Sex. Genau, und ich finde, der Film überspitzt das halt eben auch gerade durch diese interkulturelle Beziehung. Da wird es immer irgendeine Machtdynamik geben. Jemand, der gerade Aufwind hat oder vielleicht gerade ein bisschen schlechter drauf ist. Ja.
Ist das gut oder schlecht? Soll man sich da ergeben oder ist die Lösung vielleicht, wie der Film es ja teilweise vermittelt, dass man akzeptiert, alles ist Spiel, Beziehung, Frau sein, Mann sein, Schwäger, Schwägerin sein, Freund sein?
Ich glaube, dass es wichtig ist, das ein Stück weit zu akzeptieren, sich dessen bewusst zu sein und dann auch vielleicht anders als im Film, wo die beiden dann ein Stück weit die Kontrolle darüber verlieren oder sich in ihrer so verunsichert sind, dass es dann einfach toxisch und gefährlich für beide wird. persönlich denke ich, dass es dann eher vielleicht eben sich dessen bewusst zu sein und auch dann da vielleicht konstruktiver mit umgehen zu können.
Sagt Jonas Rothländer. Sein neuester Spielfilm Power of Love feierte seine Deutschlandpremiere bei den Hofer Filmtagen und ist sogar heute noch einmal zu sehen um 22.45 Uhr im Kino Zentral 3. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vom Filmfestival in Hof kommen wir zu den ukrainischen Filmtagen, die gerade in Berlin stattfinden. Es ist ein gutes Ereignis, um nochmal nach dem Zustand des ukrainischen Films zu fragen, der ja vor allem durch die Folgen des Angriffskrieges Russlands geprägt ist. Seit 2020 gibt es erst dieses Filmfestival. Gegründet wurde es von ukrainischen Filmenthusiasten und startete ausgerechnet im ersten Pandemiejahr. Die zweite Ausgabe konnte nur unter Corona-Bedingungen stattfinden und die dritte erst nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Wie wichtig das Kino für die kulturelle Selbstbehauptung des Landes inzwischen geworden ist, das zeigt sich vor allem an der aktuellen Spielfilmproduktion. Ein immer wiederkehrendes Thema ist da nämlich die Entstehungsphase der unabhängigen Ukraine in den 1990er Jahren, einer Zeit des Aufbruchs und des Zerfalls zugleich. Christian Berndt berichtet.
Harte Zeiten schaffen starke Menschen. Das zeigt die ukrainische Kultur, die trotz aller Herausforderungen, trotz Terror und Bedrohung gedeiht. Heute feiern wir die ukrainische FilmmacherInnen und ukrainische Kino in Berlin.
Im Kino Kolosseum feiern viele Ukrainer, aber auch Deutsche mit. Der große Hauptsaal ist voll. Eröffnet wird das Festival mit dem Dokumentarfilm Iron Butterflies. Der Dokumentarfilm erzählt collageartig vom Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine 2014. Anschaulich führt der Film die russischen Desinformationskampagnen vor, mit denen die russische Verantwortung für den Abschuss bis heute geleugnet wird. Der Film war vor der Invasion letztes Jahr bereits fertig, so Regisseur Roman Lubi.
It takes like a half of a year to find a new meaning for the film.
Nach Kriegsbeginn 2022 überlegte Lubi ein halbes Jahr lang, wie er dem Film eine neue Bedeutung geben könne, denn er war ursprünglich als Warnung vor einem Krieg gedacht. Als Warnung nämlich davor, dass wenn Russland ungestraft die Verantwortung für ein solches Verbrechen wie im Fall von Flug MH17 abstreifen könne, werde weitere Gewalt folgen. Der Abschuss des Passagierflugzeuges gilt vielen heute als Menetekel für den heutigen Krieg. Deshalb ist Iron Butterflies auch als Eröffnungsfilm ausgewählt worden. Dokumentarfilme stellen das Gros des Programms, so die Festival-Mitbegründerin Daria Butejko.
Die ukrainischen Filmschaffenden haben oft freiwillig auf die Frontlinie gereist oder sie waren da und aus ihren Erfahrungen und Beobachtungen sind Filme entstanden oder sind gerade beim Entstehen.
Der Dokumentarfilm 20 Days in Mariupol, der dieses Jahr auf dem Sundance Film Festival ausgezeichnet wurde, zeigt Bilder aus Mariupol während der russischen Belagerung. Der AP-Journalist Mstislav Tschernow blieb in der Stadt bis zur Einnahme durch die Russen. Seine Aufnahmen aus einem Krankenhaus, in dem die Ärzte versuchen, verwundete schwangere Frauen und ihre Babys zu retten, sind erschütternd. Der Krieg ist präsent in den Filmen des Festivals, aber nicht das einzige Thema.
Das Motto ist No Time Like Home. Also es geht um zwei Konzepte, Home, das Zuhause und Zeit. Home ist ein Thema für viele Ukrainer und wir versuchen mit unserem Publikum die Frage zu stellen, was ein Zuhause ist.
Das andere zentrale Thema des Festivals ist Zeit.
Wir wollen auch in die Vergangenheit schauen. Also jetzt gerade gibt es so viele tolle Filme über die 90er Jahre. Es ist Umbruchzeit, Zerfall der Sowjetunion, Entstehungszeit der neuen Ukraine. Es sieht so aus, als ob jetzt die Zeit ist, die Frage nach unserer Identität zu stellen und nach der sowjetischen Vergangenheit.
Das zeigt sich in den Spielfilmen im Programm. In Do You Love Me erlebt die 17-jährige Kira den Zusammenbruch der alten Ordnung in der Ukraine mit dem Zerfall der Sowjetunion in den 90er Jahren. Die Eltern trennen sich, der Vater, ein Filmregisseur, verliert den Job, der Alltag ist nun von Mangel bestimmt. Für Kira ist es aber auch eine Zeit des Abenteuers, wie Regisseurin Tunja Nojabrova erzählt.
You can see it in this movie that it's not look like depressive time.
Es wirkt im Film nicht wie eine depressive Zeit, so Nojabrova, die mit der Geschichte eigene Erfahrungen verarbeitet hat. Die Verhältnisse waren hart, aber es habe auch eine neue Freiheit gegeben.
I think we didn't waste this 33 years
Die Ukrainer, so Neujabrowa, haben die 33 Jahre nach dem Kollaps der Sowjetunion nicht verschwendet, sondern ein eigenes Kulturleben und ein neues Freiheitsgefühl entwickelt. Deshalb gäbe es jetzt den Krieg, denn Russland sei anders als die Ukraine dem alten System verhaftet geblieben. Auch im Spielfilm La Palisiada geht es um die 90er Jahre, und zwar um eine Hinrichtung. Ausgangspunkt für den Film, erzählt Regisseur Filip Sotnitschenko, war der Schock, als er davon hörte, dass es in den 90er Jahren in der Ukraine noch die Todesstrafe gab. Denn er war damals 7 Jahre alt, hatte diese Zeit also selbst noch erlebt. Aber die Geschichte um die Todesstrafe, sagt Sotnitschenko, ist nur der Rahmen für das eigentliche Thema des Films, wie die sowjetische Gewalt in der Gesellschaft damals weiter fortlebte. Und diese Gewalt kehre heute in Form der russischen Aggression wieder. La Palisiada war vor Kriegsbeginn 2022 schon fertig gedreht, jetzt wirkt er geradezu prophetisch. Im gegenwärtigen ukrainischen Film kann man anschaulich erleben, wie die Gespenster der Vergangenheit auf grauenhafte Weise real zurückkehren.
Von den Geistern der ukrainischen Geschichte zu ganz anderen Geistern, die Krankenhäuser bevölkern. Krankenhäuser sind ja sehr gute Settings, vor allem für Arztserien, nicht wahr? Also gerade im amerikanischen Fernsehen Emergency Room oder Grey's Anatomy, da wird die Notaufnahme zu einer großen Dating-Plattform. Wir in Europa, wir sehen das anders.
Noch merkt man wenig davon im Innern. Aber die Tore zum Königreich beginnen sich wieder zu öffnen.
Seid ihr alle Schwäne?
Ja!
Das ist gruselig.
So klingt es nämlich, wenn sich Lars von Trier dem Krankenhaus nähert. In seiner Krankenhausserie Geister hat sich von Trier bereits in den 90er Jahren mit zwei kultisch verehrten Staffeln mit dem Schrecken zwischen den Spitalgängen auseinandergesetzt. Nach vielen Jahren hat von Trier jetzt endlich eine dritte Staffel gedreht, Geister Exodus, so ist der Titel, und bringt die Serie über das dämonische Chaos im Kopenhagener Reichskrankenhaus endlich zum Abschluss. Nach so vielen Jahren fragt man sich auch schon, ob es von Trier noch einmal gelingen kann, diese Abgebrühtheit und die Verrücktheit der ersten beiden Teile an die anzuschließen. Das kläre ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Letztes Jahr war die Premiere von Geister Exodus so ein großes Ereignis, dass sie in Venedig auf den Filmfestspielen stattfand. Der an Parkinson erkrankte Lars von Trier ist nicht persönlich erschienen. Er hat aber dem Publikum vor Ort eine Grußbotschaft geschickt.
Good luck to the audience. With the viewing of the firehouse in front of you, you brave people.
Da sind sie ganz begeistert. Er hat viel Glück und Sitzfleisch an das Publikum gewünscht, das sich jetzt die 5 Stunden der Staffel in einem Stück angesehen hat. Anke, die Frage muss zum Beginn jetzt für alle, glaube ich, erstmal gestellt werden. Kann man sich den dritten Teil von Geister eigentlich ansehen, wenn man die ersten beiden Staffeln aus den 90ern nicht gesehen hat?
Na, auf alle Fälle, das funktioniert ohne Vorwissen und der Ausgangspunkt der Serie wird ja in einer Art Vorspann von einer so raunenden Erzählerstimme zusammengefasst und dazu gibt es so historisch anmutende Bilder, dann ist die Rede von einer Färberei, die dort einstand, wo jetzt das Reichskrankenhaus steht und deren giftigen Dämpfe, die arbeiten eben noch weiter, die verursachen Risse in dem modernen Gebäude und durch die Risse dringen dann die Geister ein und diese Geister wollen Rache üben an der modernen Wissenschaft, an der modernen Medizin, weil sie nicht mehr an das Spirituelle glaubt. So, das fasst die Erzählerstimme zusammen. Und dann haben wir eben wie schon in den beiden ersten Staffeln wieder eine ältere Frau, die eben so ein Medium ist. Die heißt jetzt Karen, die ist Schlafwandlerin, hat meistens so einen Bademantel an, wo bunte Elefanten drauf sind und Haus pushen und mit einem Glöckchen nimmt sie dann Kontakt mit den Geistern auf und sie will das Schlimmste verhindern. Und ansonsten arbeitet Lars von Trier auch noch ganz geschickt so mit visuellen Zitaten, Erinnerungsfetzen, mit Szenen, die er eben aus den beiden ersten Staffeln einsetzt und er macht sich auch über sich selbst lustig. lustig, weil diese Karin hat nämlich die beiden ersten Staffeln gesehen und will immer mit dem Krankenhauspersonal drüber reden. Die winken aber nur ab und sagen, dieser Lars von Trier sei ein Bekloppter und er hätte einen unheilbaren Image-Schaden angerichtet.
Ich habe ja schon die amerikanische Krankenhausserie erwähnt. Könnte man denn sagen, dass Lars von Trier mit seiner Serie sich so ein bisschen an der Dekonstruktion einer typischen Krankenhausserie abarbeitet?
Naja, man sagt ja von Lars von Trier immer wieder, dass er so der Mephisto des Kinos, des bewegten Bildes sei, dass er alles zerstören möchte und dabei das Neue schafft. Und mit Vorliebe erzählt er doch von der Verkommenheit der menschlichen Natur, vom Bösen. Und im Krankenhaus soll doch eigentlich ja ein guter Geist herrschen, Ethik und Moral. Und das alles, dieser Kampf um Leben, um Tod, den banalisiert Lars von Trier total in dieser Serie. Also die Ärzte sind ja eigentlich nur mit sich selbst beschäftigt. Man sieht auch eigentlich kaum Patienten. Also ein Chefarzt muss sich permanent ausruhen. Und das geht nur, wenn er seinen Kopf auf gefrorene Erbsen legt. Aber das müssen mittelfeine Erbsen wohl bemerkt sein. Sonst geht es nicht. Dann gibt es noch einen Arzt, der hat ständig Wutausbrüche und droht mit einem Löffel sein Auge aus dem Augapfel zu holen. Diesen Arzt kann man kaum anschauen. Und nicht zu vergessen, es geht auch jetzt wieder um den Streit zwischen Schweden und Dänemark. Also es gibt wieder einen schwedischen Arzt und der ist schon wie in den beiden ersten Staffeln total bedacht darauf, die schwedische Fahne hochzuhalten, hat natürlich nur IKEA-Möbel, schraubt auch immer die Felgen von seinem Auto ab, weil es handelt sich hier um ein Volvo. Und Tetra Pak ist ja auch eine schwedische Erfindung, spielt hier als Urne eine ganz interessante Rolle. Aber so durchgedreht und abgedreht es ist, geht es doch Lars von Trier wie immer um so ein bisschen mehr. Also mit dieser ganzen Schweden-Dänemark-Geschichte wirft er natürlich auch die Frage nach Nationalismus heutzutage auf und so. Er gilt ja auch immer als der große Zyniker und dann geht es hier auf einmal darum, was tun sich eigentlich Menschen an? Und dann gibt es diese ganz zärtliche Beziehung zwischen dem großen, mächtigen Krankenhauspfleger und Karen. Die beiden sind sehr nett miteinander. Also das ist mal so ein Gegenentwurf in dem Universum von Lars von Trier.
In den 90er Jahren, als die ersten beiden Staffeln rauskamen, dafür hat Lars von Trier übrigens den Grimme-Preis bekommen. Das würde sich heute wahrscheinlich nicht mehr wiederholen. Da wurde diese Serie auch wegen ihrer ganz besonderen Visualität gefeiert. Das war eine der ersten Serien, die nur auf Video gedreht wurden. Wie ist das jetzt im dritten Teil?
Ja, also diesen visuellen Stil behält er ja bei. Es gibt wieder diese Jump-Cuts, also diese abrupten Schnitte, die eigentlich jede Szene, jedes Gespräch so aus dem Takt bringen. Und das ist sicher so gewollt. Also das sorgt für so ein permanentes Unbehagen. Dann unheimlich viele Reischwenks, als wüsste die Kamera gar nicht, wohin sie sehen sollte, weil so viel einfach passiert. Und dieses grobkörnige Videomaterial, dahinter könnte sich ja immer noch was verbergen. Also die Geister, die Dämonen und die Flure, dieses flimmernde Neonlicht, ja, da flimmert natürlich auch das Übernatürliche. Also das ist schon alles sehr unbehaglich in Szene gesetzt. Und ich finde, dann hat er aber auch immer wieder so lustige Ideen, dass Karen zum Beispiel mit Plätzchen die Geister anlockt und wie immer hat Udo Kier bei Lars von Trier einen großartigen Auftritt, nämlich er spielt einen Geist, der in seinen eigenen Tränen zu ersticken droht.
Also wir fassen zusammen, ein Mordspaß, die dritte Staffel von Lars von Triers Serie Geister, Exodus heißt sie, läuft jetzt in ausgewählten Kinos und wird bald zusammen mit Staffel 1 und 2 auf diversen Plattformen zum Stream vorhanden sein. Vor 50 Jahren, da putschte sich das Militär in Chile gewaltsam an die Macht und über die filmischen Folgen der Diktatur von Augusto Pinochet haben wir bereits zum Jahrestag im September berichtet. Ein Regisseur, der 1973 als damals 32-Jähriger nach Frankreich flüchtete vor den politischen Folgen seines Landes, das war der Filmemacher Raúl Ruiz. Ihm wird gerade im Wiener Filmmuseum eine sehr große, fast umfassende Retrospektive gewidmet. Ganz zu Recht, denn dieser Regisseur von Filmen wie Genealogien eines Verbrechens oder Geheimnisse von Lissabon hat in seiner ganzen Karriere mit spielerisch verschachtelten Filmwelten nicht nur den chilenischen Film sehr bekannt gemacht, sondern auch einen ganz eigenständigen Beitrag zur Geschichte des Autorenfilms geleistet. Jakob Fessler stellt das Werk von Raúl Ruiz und die Retrospektive in Wien vor.
Geboren 1941 in der chilenischen Hafenstadt Puerto Montt, gestorben 2011 in Paris, hat Raúl Ruiz ein beachtliches und vielfältiges Werk von über 100 Filmen geschaffen. Für Biennale-Leiterin Eva San Giorgi eines der Gründe, ihm eine Retrospektive zu widmen.
Er ist ein Filmemacher, den ich liebe und den ich zugleich nie ganz verstehe. Meine Leidenschaft für sein Kino kommt daher, dass er immer wieder etwas Unerwartetes macht. Und es ist sehr fordernd, weil seine Arbeiten eine große Neugierde einschließen, weil er eben ein großer Künstler war.
Ruys Antriebsfeder und Inspiration war stets seine Neugier. Für philosophische, historische, aber auch naturwissenschaftliche Themen, was sich in seinen Filmen widerspiegelt. Er schrieb außerdem Bücher über das Filmemachen, zahlreiche Theaterstücke und adaptierte immer wieder literarische Stoffe für die Leinwand. Ob Shakespeare, Balzac oder 1999 Marcel Proust's Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, unter anderem mit Catherine Deneuve und John Malkovich.
Et puis, un jour, tout a changé.
He made, let's say, perfectly conventional narrative films.
Er drehte völlig konventionelle Erzählfilme. Dann drehte er Filme, die wie völlig konventionelle Erzählfilme aussehen, aber in Wirklichkeit unglaublich aufwendige Experimente und komplizierte Labyrinthe der Erzählung sind. Dann drehte er Dokumentationen und daraufhin Essayfilme, die aber immer einen bestimmten Dreh haben, wie zum Beispiel seine Filme mit Piraten als Hauptfiguren, etwa in City of Pirates oder Treasure Island.
For example, Treasure Island.
So Juri Meden vom Wiener Filmmuseum, der die Retrospektive gemeinsam mit Eva San Giorgi kuratierte. 1986 verfilmte Ruys Robert Louis Stevensons Treasure Island, die Schatzinsel. Hier schimmert jene poetische, verträumte, magische Essenz durch, die auch andere Ruys-Filme auszeichnet. Wie beispielsweise seine letzte Produktion aus dem Jahr 2010, Die Geheimnisse von Lissabon. Basierend auf der gleichnamigen Erzählung des portugiesischen Schriftstellers Camilo Castelo Branco.
Es gibt sehr wohl einige Dinge, die immer wieder in Raul Ruys Filmen auftauchen, so unterschiedlich sie auch sind. Sie sind alle sehr verspielt. Das entsprach auch seiner Persönlichkeit, seiner Lebensweise und seinem Stil. Was aber nicht bedeutet, dass seine Filme nicht ernst zu nehmen sind. Das Verspielte passt zu Raul Ruys, der auch als großer Surrealist des Kinos gilt, was zum Teil sicher stimmt.
Which is partially true, I would say.
Erste Kurzfilme wie La Maletta aus dem Jahr 1963 muten bereits surrealistisch an. Später in den 1970er Jahren wird Ruys weitere experimentelle Arbeiten wie Colloque des Chiens und L'Hypothèse du Tableau Volé schaffen. Gleichzeitig war Raoul Ruys erster Langfilm Tres Tristes Tigres aus dem Jahr 1968, angesiedelt im urbanen Santiago de Chile, dann doch mehr ein Film, der als Pendant zu Streifen der Nouvelle Vague gelesen werden kann und der bei den Filmfestspielen in Locarno mit dem Goldenen Leoparden ausgezeichnet wurde. 1973, im Jahr des Militärputsches, zeigt Palomita Blanca noch einmal das Träumen, Lieben und Tanzen, bevor der Film für fast 20 Jahre weggesperrt wurde.
Er ist ein Filmemacher, der immer wieder über politische Systeme und institutionelle Macht nachdenkt. Er war ja selbst ein Opfer der Diktatur, war zum Verlassen seiner Heimat gezwungen. Das Politische und das Repressive der Diktatur schwingen bei ihm immer mit. Und das alles zieht, in meinen Augen, auch wie ein Gespenst durch unsere Gegenwart.
So Eva San Giorgi über Ruys, der in Chile einst den intellektuellen linksmarxistischen Kreisen angehörte. Gezeigt werden bei der Biennale-Retrospektive auch jene Werke, die unvollständig blieben und die erst die Regisseurin, Wegbegleiterin und Witwe von Raul Ruys, Valeria Sarmiento, fertigstellte. Wie etwa der erst heuer vollendete Film El Realismo Socialista, den Raul Ruys einst als politische Soap-Opera bezeichnete. Ob Ruys Klimt-Film mit John Malkovich als Gustav Klimt oder Genealogien eines Verbrechens mit Catherine Deneuve und Michel Piccoli in den Hauptrollen. Raoul Ruys zeigt sich stets als Meister erzählerischer Übergänge und Scharniere.
Je sais, mais j'ai le droit de...
Excusez-moi, mais si j'ai bien compris, on est entre collègues.
Si vous le dites.
Je suis Christian Corail.
Es ist ein spezieller Mechanismus, den Raoul Ruiz immer wieder in seinen Filmen anwendet. Wir sehen zum Beispiel eine Figur, die in einer Bar oder in einem Wohnzimmer Platz nimmt und mit einer anderen Figur eine Zigarre raucht, Cognac trinkt und eine Geschichte erzählt. Und plötzlich beginnen wir uns diese Geschichte anzuschauen. Aber es ist nicht wirklich eine Rückblende, es ist mehr eine Geschichte in der Geschichte. Und in dieser Geschichte gibt es wieder eine Geschichte. Und Ruiz multipliziert diese Ebenen und spielt damit. Aber schlussendlich gelingt es ihm immer, Einheiten zu schaffen, die Sinn ergeben. Wir sind am Ende nie völlig verloren.
Where we are not completely lost in the end.
Ein gewaltiges, spannendes Filmwerk, das man unbedingt wiederentdecken sollte. Die große Raoul Ruiz-Retrospektive, die während der Biennale eröffnet worden ist und noch bis zum 10. Januar im Wiener Filmmuseum gezeigt wird, für alle Wien-Touristen in den nächsten Wochen sicherlich ein absolutes Muss. Vom chilenischen Autorenfilmer Raoul Ruiz ist der Weg ja nicht so weit zum Kino von Argentinien, ein sehr wichtiges Filmland, das seinen Status ohne das Nationale Filminstitut nie erreicht hätte. Denn nur mit der Unterstützung des Filminstituts ist der argentinische Film vor 40 Jahren aus den kulturellen Trümmern der Militärdiktatur wieder aufgeblüht. Und dieses Erbe, das ist jetzt in Gefahr. Denn sollte sich der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Milei bei der bevorstehenden Stichwahl durchsetzen, dann hat er versprochen, das Filminstitut abzuschaffen. Und nicht nur das. Peter B. Schumann berichtet aus der Filmszene Argentiniens.
Das ist das wichtigste Gerichtsverfahren in der Geschichte Argentiniens, heißt es in dem Spielfilm Argentina 1985, Argentinien 1985. Regisseur Sergio Mitre hat darin den ersten Prozess gegen die Militärjunta rekonstruiert, die 7 Jahre lang in einem der größten Länder Lateinamerikas wütete. Das Werk war 2022 der große Kinohit in Argentinien und auch im Ausland ein Riesenerfolg und wurde für den Oscar nominiert. Das hinderte allerdings Victoria Villarruel, Milleis ebenfalls rechtsextreme Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, diese Woche nicht daran, den Film als pro-terroristisch zu diffamieren, nachdem bekannt wurde, dass die Kadetten der Militärakademie in einer Sondervorführung von Argentina 1985 die Verbrechen argentinischer Generäle kennenlernen sollten. Doch im verqueren Geschichtsbild von Villarruel und der extremen Rechten wird der Staatsterrorismus, den der Film behandelt und dem 10.000 Menschen zum Opfer fielen, völlig negiert. Stattdessen werden die Bombenanschläge hervorgekehrt, durch die 400 Polizisten und Soldaten im Guerillakampf der linken Montoneros umkamen. Für eine wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit engagieren sich seit 40 Jahren Filmschaffende wie Sergio Mitre in Argentinien 1985. Manuel Antin hat diese lange Tradition als Direktor des INCA, des Nationalen Filminstituts, begründet. Als erste Maßnahme schaffte er die Zensur ab, berichtet Luciano Monteagudo, einer der besten Kenner der argentinischen Kinematografie. Dann kurbelte er die Produktion in allen Bereichen an und förderte besonders Werke über die Diktatur. Ein geradezu emblematischer Spielfilm war La Historia Oficial, die offizielle Geschichte von Luis Puenzo. Er erhielt 1986 als erster argentinischer Film einen Oscar. International machte er auf ein wenig bekanntes dramatisches Kapitel aufmerksam, die von Militärs adoptierten Kinder von Opfern der Gewaltherrschaft. Doch solche Wahrheiten oder auch nur das kulturelle Erbe interessiert Argentiniens neue extreme Rechte nicht. Kulturschaffende sind ja sowieso suspekt. Als Lügner bezeichnete Milei in einer TV-Diskussion die Filmschaffenden, die gegen ihn protestierten. Sie würden auf Rechte pochen und meinten doch nur Privilegien, diese sogenannten Künstler, die Vermögen anhäufen mit Staatsgeldern. Deshalb antwortete er auf die Frage des Moderators, was er als Präsident unternehmen würde: Wir werden das INCA abschaffen, genauso wie das öffentliche Fernsehen. Das Filminstitut ist so wichtig wie das staatliche Theaterinstitut oder die Volksbibliotheken, so die Schauspielerin Ana Celentano in einer Reportage von Televisión Pública. Der Staat sorgt für Antrieb und Schutz, damit die kulturelle Produktion nicht in die Hände von Geschäftemachern gerät. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Kultur versammelten sich Ende September vor dem Teatro San Martin in Buenos Aires unter dem Motto »Mehr Kultur für immer« und erweiterten die breite Front des Widerstands. Auch die Filmschaffenden meldeten sich zu Wort, und zwar gleich auf einer internationalen Bühne, beim berühmten spanischen Filmfestival in San Sebastian. Argentinien feiert in diesem Herbst 40 Jahre Demokratie, und die Filmpolitik ist eine der großen Errungenschaften unserer Kultur, so die Produzentin Agustina Yambi Campbell. Das beweist auch die außergewöhnlich große Teilnahme Argentiniens hier in San Sebastian. Wir manifestieren unseren gemeinsamen Widerstand, damit dieser Herr unsere Filmkultur nicht zugrunde richtet, mit der wir uns in aller Welt darstellen und auf die Argentinien stolz ist. Dieser Herr, Javier Milei, der sich selbst einen Anarchokapitalisten nennt und am liebsten mit einer Motorsäge seinem Symbol Argentinien zurichten würde, hat in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen nicht die Mehrheit errungen und seine Chancen scheinen gesunken zu sein. Ob jedoch die Gefahr für die argentinische Kinematografie für Argentinien vorbei ist, wird erst die Stichwahl in 3 Wochen zeigen.
Und die Folgen dieser Wahl auch für die Filmkultur Argentiniens werden wir natürlich weiter beobachten. Doch für heute war es das mit dem Neuesten aus der Welt des Films. Viel Freude dabei wünscht Patrick Wilinski.